Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und lieber Heimke, als ich dir noch per E-Mail den Entwurf für diese Einladungskarte geschickt habe mit diesem Text, da hast du mir gesagt, dass du erstmal gestutzt hast, aber dann meintest du, gut, dass noch ein anderer kommt. Und damit sind wir ja schon mitten im Thema vom Advent, auf wen lohnt es sich zu warten und zu kommen und voller Vorfreude zu sein. In Hamburg in einer Gemeinde, als wir einen Kandidaten für einen Pastoren suchten, sagte Eduard Schütz im Gespräch, wir fragen uns ja, bist du das, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Heimke, du wirst hier erwartet und wir freuen uns auf dich. Die Gemeinde hat dir ihr Vertrauen ausgesprochen und ich persönlich bin auch überglücklich, wie unsere Wege jetzt zusammengeführt wurden. Und dass wir an diesem ersten Advent als Pastorenteam und als Gemeindeleitung mit dir starten können. Aber wir beide wissen auch, dass die Erwartung an einen Pastor, noch dazu an die erste Pastorin in der Geschichte der Gemeinde Walderseestraße, extrem hoch sein können, geradezu messianische Züge haben können. Und die Methodisten, also eine bekannte Freikirche, die haben mal so ihre Erwartungen an Pastoren auf sehr originelle Weise zusammengefasst und das will ich uns doch mal vorlesen. Der perfekte Pastor predigt genau 20 Minuten lang, er verurteilt Sünde, aber er verärgert nie jemanden. Er hat ein brennendes Bedürfnis mit jungen Menschen zu arbeiten und verbringt seine ganze Zeit mit Senioren. Der perfekte Pastor lächelt stets, ohne die Miene dabei zu verziehen. Er hat einen guten Sinn für Humor, mit dem er sich ernsthaft seiner Arbeit widmet. Er ruft täglich Familien, die Älteren und jene im Krankenhaus an. Er verbringt seine gesamte Zeit damit zu evangelisieren und sich um die Entkirchlichten zu kümmern und ist immer in seinem Büro zu erreichen, wenn man ihn braucht. Also wenn du wissen willst, was wir von dir und auch von mir erwarten und von Jonas, dann weißt du jetzt, was Sache ist. Ja, siehe, dein Pastor kommt zu dir. Und deswegen möchte ich uns jetzt dieses prophetische Wort aus dem Buch Sacharja vorlesen. Wir wollen darauf hören, wie Gott bei uns ankommen möchte, bei dir, auch bei uns. Und daraus lässt sich auch ableiten, wie wir als Pastoren und Mitarbeiter unseren Dienst verstehen. Ich lese uns Sacharja 9, die Verse 9 bis 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, um vom Strom bis an die Enden der Erde. Als Pastoren wollen wir träumen von einer heilsamen Zukunft und der Prophet Sacharja hat 8 Träume. So zählen die ersten 8 Kapitel des Buches Sacharja es. Sie erzählen von Reitern und Hörnern und Wagen, von einer fliegenden Schriftrolle, von einem Leuchter mit 49 Flammen und 2 Ölbäumen und immer wieder Hoffnung für Israel. Ich habe euch mal einen in Stein gemeißelten Sacharja mitgebracht. Und Sacharja und Haggai sind dann sogar Zeitzeugen, dass diese Träume in Erfüllung gehen, denn ihre Träume werden noch wahr zu Lebzeiten. Der Tempel wird im Jahr 515 in Jerusalem eingeweiht durch den Perserkönig Kyros veranlasst. Aber wer dann das Kapitel 9 aufschlägt, aus dem unser Text ist, der macht einen Zeitsprung von fast 200 Jahren, der wird irritiert. Auf einmal ist von Krieg die Rede. Von Jerusalem und Griechenland und denen wird Unheil vorausgesagt. Und tatsächlich, der makedonische König Alexander erobert in einem Blitzfeldzug Griechenland. Und bevor Alexander mit seinen Soldaten in einen weiteren Krieg zieht, weil er bis nach Asien vordringen will als Erster, hält er 9 Tage Opferfest und opfert den griechischen Göttern und bittet um Beistand. Und Alexander wird der Große genannt. Denn sein Eroberungsfeldzug schreibt Weltgeschichte. Alexander rückt in Gordion ein und durchschlägt den gordischen Knoten. Und dann hat er die ganze Königsherrschaft über Kleinasien. Und danach will er die ganze Eukumene, das heißt den ganzen bewohnten Erdkreis seine Gerechtigkeit bringen. Und er organisiert ein Riesenreich mit 330.000 Bereichsleitern, Satrapien hieß das damals, und überquert 327 vor Christus den Hindukusch, sodass er Indien erobern könnte. Aber 300 Elefanten des gegnerischen Feldherrn stehen ihm gegenüber und seine Soldaten bekommen Angst bei diesem tierischen Anblick. Sie kannten keine Elefanten, aber letztlich gewinnt Alexander auch gegen Indien und er schließt Frieden mit dem König des Pandschab. Und am Ende wird er schwer krank, wahrscheinlich an Malaria. Übrigens im Jahr sterben 750.000 Menschen heute noch an Malaria. Das ist das gefährlichste Tier auf dieser Welt. Und vor seinem Tod rufen seine Soldaten den Jubelruf, führe uns bis an die Enden der Welt. Warum erzähle ich von Alexander dem Großen? Siehe, der König kommt zu dir. Wenn der zweite Sacharja in Kapitel 9 von einem König redet, dann hat er weltgeschichtlich Alexander vor Augen. Mitten im Kriegsgeschrei ertönt jetzt sein Lied dagegen, nämlich das Lied der Freude. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Und auf einmal ist von einem Friedenskönig ganz anderer Art die Rede. Siehe, dein König kommt zu dir. Wollen Menschen wirklich Gott als König anerkennen? Oder machen sie nicht Menschen lieber Menschen zu Königen? Als die alten Israeliten Gideon zu ihrem Leiter machen wollen, da lehnt dieser das noch ab. Er sagt, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Richter 8, Vers 23. Und als die Israeliten dann quengeln und unbedingt einen König haben wollen, weil sie sein wollen wie die anderen Völker, da ärgert sich der Prophet Samuel über diesen Wunsch. Und Gott beschwichtigt den Propheten und sagt ihm, tu, was sie wollen, gib ihnen, wonach sie verlangen, denn, Zitat, nicht dich, sagt Gott, sondern mich haben sie verworfen. 1. Samuel 8, Vers 7. Gott nimmt das also persönlich. Wenn er nicht selber König sein darf, aber er erlaubt es seinem Volk, einen König zu wählen, sogar zu salben, und solange dieser nicht blinden Gehorsam fordert oder Gott ersetzen will, segnet er das sogar. Und vielleicht haben wir uns als Gesellschaft und Gemeinde schon zu sehr daran gewöhnt, was für eine Errungenschaft es ist, dass wir durch geheime und freie Wahlen in der Gesellschaft und in der Gemeinde ohne Gewalt, ohne Bestechung, ohne Dynastien Menschen Macht auf Zeit erteilen und unsere Gewählten uns leiten dürfen, nicht autokratisch, sondern demokratisch legitimiert. Präsident Trump hat in den USA allen seinen Mitarbeitern verboten, über sein Amtsenthebungsverfahren etwas zu sagen. Nun hat diese Woche Bundesrichterin Jackson gerichtlich alle Mitarbeiter aufgefordert zur Aussage. Und zwar mit den Worten, ganz einfach gesagt, lehren uns 250 Jahre amerikanische Geschichte, Präsidenten sind keine Könige. Und ich weiß nicht, ob das noch gesagt werden muss. Auch die 165-jährige Geschichte unserer Gemeinde Hannover-Waldersee-Straße zeigt ebenfalls, Pastoren sind keine Könige. Es gab bisher 28 Pastoren und auch wenn wir nicht 30.000 Bereichsleiter haben, sondern wie Alexander der Große, sondern nur 16, ist das Herrschaftsgebiet eines Pastors doch recht übersichtlich. Und es ist eine von der Gemeinde verliehene Macht. Was für eine Macht verleihen wir einer Pastorin oder einem Pastor mit seiner ganzen Zeit auf den eigentlichen König hinzuweisen? Das ist unser Programm. Siehe, dein König kommt zu dir. Das ist unsere Botschaft als Predigerin und als Prediger. Das ist unsere Message als Gemeinde. Öffne die Augen, öffne die Ohren. Jesus kommt zu dir. Und Heimke, das hast du auch vor deiner Berufung gesagt, das ist dir ein Herzensanliegen, dass Menschen lernen, auf Gott zu hören. Ich könnte auch sagen, dass sie lernen zu sehen, dass Jesus da unterwegs ist, dass er da ist. Und deshalb sage ich das allen hier, Gott will bei dir ankommen. Ja, Gott will dein König sein. Gott will dein Navigator sein, der dich führt. Er will deine Orientierung sein und auch dein Schutz. Und das beschäftigt uns, wenn wir Gottesdienste vorbereiten und Treffen und Texte und Einladungskarten. Was können wir tun, um Gott den roten Teppich auszubreiten, damit er ankommen kann bei uns Menschen und in dieser Stadt? Bereitet dem Herrn den Weg. Wir haben das gesungen als erstes Lobpreislied heute. Und du wirst darüber in 2 Wochen deine erste Predigt halten, in unserer Reihe, sich vorbereiten. Und das beschäftigt uns bei jedem Veranstaltungsformat, das wir anbieten. Wie kann Gott ankommen? Denn hier steht, er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und deswegen geben sich einige Gemeinden einen Namen und nennen sich Friedenskirche, weil es darum geht, Gott will ankommen mit seinem Frieden. Er will die Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft mit Gott befrieden. Und er will auch das Verhältnis zwischen Menschen befrieden. Damit will er in der Gemeinde anfangen. Er will durch den Tod Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung Frieden schaffen zwischen Gott und Mensch und untereinander. Und es sind jetzt 2 Eigenschaften, wie dieser Friedenskönig kommt, die ihn auszeichnen. Er ist ein Gerechter und ein Helfer. Ein Gerechter. Ja, Gott kommt jetzt nicht mit einem Gesetzbuch unterm Arm. Nein, Gott ist auch nicht gerecht, weil er genau festlegt, was richtig und falsch ist und das wird also befolgt. Gott ist gerecht, weil er uns Menschen, weil er jemanden gerecht wird und weil er uns gerecht macht. Gerechtigkeit ist für die Bibel immer eine Beziehungsfrage. Werde ich jemanden gerecht? Für uns Pastoren oder Mitarbeiter ist das eine ganz wichtige, aber auch enorm schwierige Frage. Bei einem Kongress Pastor und Gemeinde, den wir vor 10 Jahren auch gemeinsam erlebt haben, über Pastor und Gemeinde hat Tony Peck, Generalsekretär der Europäischen Baptisten aus England, über die Beziehung zwischen Pastor und Gemeinde gesprochen und diese Beziehung eine zerbrechliche Ehe genannt. Er meint, die Pastoreneinführung gleicht einer Hochzeit. Gemeinde und Pastoren kommen in dem Glauben zusammen, füreinander berufen zu sein und gemeinsam leben zu wollen. Und man widersteht der Idee in dem Moment noch, dass die Pastoren oder der Pastor Angestellter der Gemeinde ist rechtlich, sondern man spricht von einem gemeinsamen Leben. Aber was passiert danach? Nachdem die Gäste von der Pastoreneinführung wieder abgereist sind, reden wir oft von den sich anschließenden Flitterwochen. Jenen ersten Monaten, in denen das Verständnis füreinander endlos ist, wo Pastor und Gemeinde sich gegenseitig ausloten, man gegenseitig Zugeständnisse macht und man beispielsweise toleranter gegenüber den neuen Ideen des Pastors ist, als es später der Fall sein wird. Der Pastor oder die Pastorin, sagt Tony Peck, lernt ihre oder seine Gemeinde kennen. Wer sind die Schlüsselleute, die Beweger und Aufrüttler? Wer sind die geistlichen Leiter? Wer sind die begabten Musiker und Anbetungsleiter? Wer sind die praktischen Leute? Wer sind die, die viel vom Pastor fordern werden? Wo sind die, die immer skeptisch und kritisch zuschauen werden, egal was der Pastor tut? Und wer sind die 5, die nicht für ihn gestimmt haben, als man ihn damals in der Gemeindestunde berufen hat? Und wie in den ersten Entwicklungsstufen, immer noch Zitat Tony Peck, einer Ehe, der war übrigens 25 Jahre lang Pastor, bevor er Generalsekretär der EBF wurde. Wie in den ersten Entwicklungsstufen einer Ehe ist dies ein Prozess, in dem man sich gegenseitig kennenlernt und an dem man arbeiten muss. Und hoffentlich mit Gottes Hilfe ist dies auch der Anfang eines Zusammenwachsens bei einer Aufgabe, zu der Gott die gesamte Gemeinde berufen hat. Und in der die Gemeinde den Pastor berufen hat, um sie in dieser Aufgabe anzuleiten. Zitat Ende. Wie werden wir einander gerecht, Gemeinde? Wie werden wir als Gemeinde eine Gemeinde, die gemeinsam auf Gott hört, die gemeinsam ihre Aufgabe erkannt und mit den Pastoren, mit ihrer neuen Pastorin danach fragt? Wir werden Menschen natürlich nicht gerecht im Dienmaß, wenn wir jeden gleich behandeln, sondern jeden nach seinen Gaben, nach seinen Persönlichkeiten, nach seiner Lebenssituation und auch im Wissen darum, dass wir als unvollkommene Menschen gemeinsam Gemeinde leben. Und wie Gott das schafft, jedem gerecht zu werden, das ist sein Geheimnis. Denn wir als Menschen schaffen das nicht. Sein trinitarisches Geheimnis, das ist das Geheimnis der Liebe. Das ist nämlich Gottes Haltung, dass er genau das will, jedem seiner Geschöpfe gerecht werden. Und Gott hat dazu seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit wir Menschen uns eben nicht mehr damit abquälen müssen mit der Frage, wie können wir endlich Gott gerecht werden und wir seine Liebe verdienen, sondern Gott hat entschieden, ich mache euch gerecht, indem ich eure Unfähigkeit zu lieben, eure Unfähigkeit zum Frieden, eure Unfähigkeit zu Beziehungen, eure Verfehlungen auf meinen Sohn abwälze und Jesus eure Schuld trägt und ihr jetzt frei werdet, ein Leben lang zu lernen, wie Beziehungen noch besser gelingen können. Und diese Art von Friedensreich, die entsteht, wenn Jesus als König ankommt. Bist du schon angekommen? Heimke, diese Frage wird dir demnächst öfter gestellt werden. Und es ist auch gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Auch wenn die Kartons ausgepackt sind und auch die Begrüßungsgeschenke verstaut, wann bin ich angekommen? Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt zu sagen, angekommen bin ich, wenn ich nicht mehr gefragt werde, ob ich angekommen bin. Denn Ankommen ist ein Prozess. Und Jesus redet darüber, wie will er ankommen? Wie will sein Königreich ankommen? Das sagt er dann in Gleichnissen, weil man das anders gar nicht fassen kann. Und Gleichnisse veranschaulichen Prozesse, die Gottes Ankommen in ein Bild malen. Gott kommt bei uns an, so wie ein Brot hergestellt wird. Jesus sagt, das Königreich Gottes gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Matthäus 13, Vers 33. Und Heimke, dazu bist du in unserer Gemeinde berufen. Zusammen mit den Kollegen, zusammen mit den anderen Mitarbeitern, den Sauerteig des Evangeliums, den Sauerteig des Friedens, jeden Tag neu in den Teig einzukneten und den Teig zu kneten und dann zu warten, dass Gottes Frieden sich durchsetzt. Natürlich kneten, ohne dass es jemand wehtut, ohne dass es jemand merkt. Ach nee, ich verliere mich wieder. Unser tägliches Brot gib uns heute. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich habe die Luther-Übersetzung vorgelesen, aber die Lutherbibel ist hier falsch. Hier steht nämlich ein bekanntes hebräisches Verb, yasha, helfen, retten, und es steht hier im Partizip nifal, und das ist passiv. Und das muss übersetzt werden mit ein Gerechter und ein Geholfener. Hier steht laut Wörterbuch, einer, dem geholfen wird, der sich helfen lässt. Einer, der gerettet worden ist. Der neue König? Einer, dem geholfen werden muss? Das widerspricht unseren Erwartungen an einen starken König, an Alexander den Großen. Oder an einen idealen Pastor, ein Herner Werner Thomas Bergfeld zum Beispiel. Das wäre einer. Aber wir leben in Zeiten, in denen dieser Ruf nach einem starken Mann oder einer starken Frau als Parteivorsitzende ja immer gerufen wird. Aber diese starken Männer unserer Zeit, Trump, Erdogan, Putin, die offenbaren eine Schwäche. Die tun immer so, als muss man ihnen nie helfen. Als ob sie nie Hilfe brauchen. Und der Messias, der König Jesus, der Sohn Gottes, der wird zu einem, dem geholfen werden muss. Der wird bedürftig wie ein Mensch. Jesus wird einer, der Windeln braucht und Essen braucht und Trinken braucht. Jesus wird einer, der zu Frau am Jakobsbrunnen sagt, gib du mir zu trinken. Jesus wird einer, der Schlaf braucht und Ruhe und Rückzug. Jesus wird einer, der weint und betet, der sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschieht. Jesus wird ohnmächtig. Und er wird geschlagen und gefesselt und als König gekreuzigt. Und Jesus stirbt. Ja, Jesus kommt als einer, der aus dem Tod von Gott auferweckt werden muss, dem geholfen werden muss, der gerettet werden muss. Jesus ist nämlich der Erste, der gerettet worden ist von den Toten, dem geholfen wurde. Jesus von Nazareth wird Gott durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung zum Friedenskönig. Dadurch wird er gekrönt. Einer, der geholfen werden muss. Wie kommt Gott bei dir an? Ein letztes Bild, ein Esel. Denn Gott kommt ganz alltäglich auf einem Esel. Das war damals das Tier zum Reiten. und zum Lastentragen im Orient. Das war kein Luxusschlitten, das war der Volkswagen im Orient, der Golf der Zeit Jesu war ein Esel. Alexander ritt natürlich auf einem Pferd. Jesus kommt im Alltag mit seinem Drahtesel. Und Heimke hat zum Abschied in Wettergrundschüttel eine Fahrertasche geschenkt bekommen, damit sie mit ihrem Drahtesel von der Walderseestraße etwas weiter hierher fahren kann. Deine Adresse wollen wir jetzt mal nicht auf die Predigtaufnahme auch noch bringen. Und im Gepäck hat man dann in seiner Fahrertasche den Sauerteig des Friedens, der das ganze Leben heil und die ganze Welt langsam, stetig, bis ans Ende mit Gottes Liebe durchwirken kann. Deshalb, Heimke, drei Wünsche für dich und deinen Dienst in unserer Gemeinde. Ganz kurz, für deinen Dienst in unserer Gemeinde und unserer Stadt. Erstens, siehe, dein König kommt zu dir. Ja, auch an diesem Ort, in Hannover, will Gott erstmal bei dir ankommen. Gott wird sich auf den Weg machen. Immer wieder will er bei dir willkommen sein und bei dir ankommen. Und unser Dienst wird nicht von der Frage getragen, wie komme ich bei den anderen an, sondern von der Gewissheit, Gott kommt. Jesus ist unterwegs zu dir und durch dich zu vielen anderen. Und zweitens ein Gerechter. Gott schenkt dir das für deinen Dienst, auch für uns gemeinsam, dass es uns gelingt, Menschen gerecht zu werden. Gruppengerecht zu werden, der Gemeinde gerecht zu werden. Zu erkennen, was der andere braucht, was er wirklich braucht, nicht nur was er sagt. Und was wir ihm im Namen Jesu da geben können. Wie der Sauerteig des Evangeliums, in der Seelsorge, in Kleingruppen, im Leben. Und drittens, einer, dem geholfen werden muss, ja, Gott schenkt dir den Mut, auch um Hilfe zu bitten. Und auch die Erfahrung, dass du Hilfe bekommst und dass du anderen zu einer Hilfe wirst. Und wenn du dann auf deinem Drahtesel die Walderseestraße entlang fährst, dann mögest du jedes Mal spüren, Jesus ist diesen Weg schon oft geradelt. Er kommt mit dir zu uns, mit seinem Frieden, mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Hilfe. Amen.